Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Christian, ich habe gerade festgestellt, dass es richtige Podcaster-Sätze gibt. Ich muss das jetzt hier an der Stelle nochmal teilen. Ich fand das irgendwie sehr lustig, weil wir überprüfen natürlich vor den Aufnahmen immer, ob die Technik und alles stimmt. Und heute kam dabei der Satz heraus, mein Ton sieht sehr gut aus. Und ich glaube, das ist ein Satz, den sagen nur Podcaster. Das wollte ich noch kurz teilen und ich würde sagen, dann gehen wir in die eigentliche Folge rein.
Ja, warte, aber jetzt musst du doch für die ganzen Nicht-Podcaster erklären, was du damit meinst. Die verstehen es dabei nicht.
Nein.
Naja, glaubst du, so viele Leute sehen, wenn sie Ton hören, so eine schöne Kurve vor sich und diese ganzen Tonspuren, die wir immer sehen, wenn wir aufzeichnen, um unsere Tonspur zu korrigieren?
Ja, bestimmt. Alle. Ja,
alle.
Immer.
Alle.
Ja. Ich höre auch Sprache nur noch so. Dann sehe ich alles immer vor mir und denke, so würde sein M aussehen. Ja, der Witz ist, wir gucken halt davor immer nach, ob der Ausschlag richtig ist, ob wir laut genug sind oder nicht zu laut, wie Christian das letzte Woche als Problem hatte. Und da sieht man dann immer, ob der Ton gut aussieht.
Ja.
Ja, ich hoffe, er klingt auch gut. Aber optisch ganz wunderbar heute.
Jetzt bin ich aber gespannt, wie du die Überleitung zu deinem eigentlichen Intro hinkriegst.
Gar nicht. Ich werde jetzt einfach sagen, dass wir jetzt zum Thema übergehen und ich dann mit meinem Intro weitermachen werde.
Ah, so. Okay.
Ganz unelegant. Wir reden nämlich heute über die Kumanen und ich habe auf der Suche nach einem Intro einfach mal ein bisschen nachgeguckt, was es so über die Kumanen zu wissen gibt und über ihre Unique Unit. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir mal wieder einen Fall davon haben, wo der Name der Unique Unit und der Name des Volkes einfach das Gleiche ist, nur in unterschiedlichen Sprachen. Also die westliche Welt bezeichnet dieses Volk, der, wie wir es nennen, Kumanen, als solche. Und die eher östliche Welt bezeichnet genau das gleiche Volk, einfach als Kipchaks.
Nein.
Ja.
Oh mein Gott. Alles klar. So.
Und mit dem Kipchaks wird es aber noch lustiger. Und zwar streitet man sich da so ein bisschen darum, wo dieser Name herkommt und was er bedeutet. Und ich finde, diese zwei Ansichten passen genau auf das Volk in Age of Empires, weil je nachdem, ob man dagegen spielt oder damit oder wie gut man damit spielt, ob man einen Plan davon hat oder nicht, kommt es genau auf diese beiden Bedeutungen raus. Es gibt nämlich Leute, die meinen, dass das Wort eher so von einem Wort kommt, was so viel wie Unglück bedeutet. Und die anderen Leute, genau das Gegenteil. Die meinen, das kommt von einem anderen Stück von einem Wort und heißt eher so viel wie Glück und verbinden damit nur Positives. Und ich glaube, das passt genau auf dieses Volk. Denn es gibt Leute, die sagen, oh, Humans, so toll, so viele Optionen, 2 TCs kann ich gehen, ich habe Rammen in der Feudalzeit. Und andere Leute in der gleichen Perspektive sagen, keine Ahnung, was ich mit denen tun soll. Militär haben sie jetzt nichts so Besonderes erstmal und der Cuman-Boom mit den zweiten TC ist mir viel zu gefährlich. Und wenn man gegen Cumans spielt, gibt es ja auch extrem viele Leute, und dazu habe ich ja auch die meiste Zeit gehört, die sagen, aha, Cumans habe ich gar keine Ahnung gegen, weil ich fühle mich immer, als wäre ich hinten dran und jetzt im Zugzwang. Und andere sagen, ach, Cumans, die sind gar nicht so stark, damit komme ich klar. Und dadurch, ich finde, das passt perfekt.
Ja, das passt perfekt.
Kipchak. Ja. Aber ich würde vorschlagen, wir bleiben jetzt aber für den Podcast dabei, dass wir sie Cumans nennen und nicht Kipchak.
Ja, auf jeden Fall, sonst kommen ja alle durcheinander. Dann werden wir so richtig fancy und wenn wir dann bei der Unique Unit angelangt sind, nennen wir die dann Kuman.
Ja, genau.
Und dann versteht keiner mehr irgendwas.
Es gibt übrigens noch einen dritten Namen dafür, aber der ist eher muslimisch und dementsprechend auch geschrieben. Ich habe mir das mal versucht anzuhören, wie man das ausspricht, und mich dann dafür entschieden, das im Intro einfach nicht vorkommen zu lassen. Und dabei belassen wir es.
Ganz geschickt ist dann zu erwähnen, was nicht vorkommt. Jetzt wollen wir doch alle hören, wie man das, wie das aus deinem Mund klingt.
Ja, also wenn ihr das gut fandet bisher und ihr unsere Podcasts mögt, dann könnt ihr auf Steady vorbeigucken. Da kann man uns monatlich unterstützen und vielleicht findet das Wort ja in ausgeschriebener Form, sodass das jeder für sich selber aussprechen kann, den Einzug in unsere Dossiers zu den Folgen. Und dann kann man sich das da einfach durchlesen und andere spannende Dinge, wie man unserer Meinung nach zum Beispiel die Zivilisation spielt, was man da für Armeekompositionen mit aufstellt, was es für Strategien gibt und auf welchen Maps sie gut sind. All diese Dinge schreiben wir da rein und das kann man sich da durchlesen. Ansonsten gibt es natürlich auf Steady auch noch Zugang zu den alle zwei Wochen erscheinenden Map-Pool-Folgen von mir und zu noch weiteren Dokumenten, zu anderen Zusatzfolgen, die wir machen. Es findet sich da mittlerweile einiges. Und wenn ihr darüber und über den Podcast reden wollt, dann kommt gerne auf Discord. Der Link dazu findet sich in der Folgenbeschreibung und aber auch auf unserer Homepage www.startgamealready.de. Und ich denke gerade mal wieder dran, wenn ihr mögt, was ihr hört, dann bewertet uns positiv überall. Das hilft uns sehr viel. Ich glaube, damit sind wir durch mit dem Intro. Nach fast 6 Minuten jetzt. Und können in die Folge einsteigen. Humans, Christian, eine ganz besondere Zivilisation und ja auch eine der im Gesamtkontext des Spiels neueren Zivilisationen.
Mhm. Und du hast ja eingangs so schön schon gesagt, dass es diese zwei Lager gibt. Mich würde mal interessieren, wo du dich denn Stand heute hier, ausgehendes Jahr 2023, verortest. Bist du das Lager Yay oder bist du eher das Lager, oh Gott, nein, nicht Kuman?
Also wenn ich sie spiele, bin ich eher das Lager Yay. Und wenn ich dagegen spiele, habe ich mich noch nicht ganz einsortiert. Ich verlange das Lager, oh nein, ich habe Angst, was soll ich tun? Und mittlerweile, ich hatte schon in anderen Podcasts gesagt, habe ich für mich eine ganz gute Strategie gefunden, dagegen zu spielen. Aber ich fühle mich noch immer ein bisschen unwohl, weil ich dann halt nicht so das ganz Gewohnte für mich machen kann. Und vor allem es natürlich immer noch Potenzial gibt, überrascht zu werden.
Mhm.
Und bei dir?
Boah, ich bin definitiv das Lager, oh Gott, Humans, ich will nicht. Und es ist unabhängig davon, ob ich dagegen oder mit ihnen spiele, weil ich sie nicht so beherrsche, wie man sie beherrschen sollte, um ihr Potenzial zu entfalten. Sie sind definitiv eine der Zivilisationen, die besonders herausstechen aufgrund ihrer Zivilisationsboten. Und die sollten wir dann doch jetzt mal angehen.
Ja,
und ich würde sagen, mit welchem möchtest du anfangen, Felix? Welchen möchtest du rauspicken, um die erste halbe Stunde Diskussion zu beginnen?
Ja, ich glaube, dass das bei den Kumanen gar nicht so einfach ist, über Einzelne zu reden. Ich würde nämlich die ersten beiden auf jeden Fall mal zusammenpacken.
Ja, es kommt jetzt auf die Liste an, welche du vor dir hast, was die ersten beiden sind.
Ah, also ich habe natürlich den Ingame-Tech-Tree vor mir, seit wir gemerkt haben, dass die Internetseiten nur so mittelfiel taugen. Und hier sind die ersten Boni, dass die Kumanen schon ab der Feudalzeit ein weiteres Towncenter bauen können.
Mhm.
Und zweitens, dass sie auch in der Feudalzeit schon Zugriff auf den Siege Workshop haben, daraus aber erstmal nur Rammen produzieren können.
Okay.
Und das macht die Kumanen zu einer potenziell sehr gefährlichen Feudalzeit-Zivilisation. Und trotzdem führen diese Boni dazu, dass man ganz häufig, wenn man die richtig ausspielt, sehr wenig Feudalzeit spielt mit den Kumanen. Zumindest militärisch gesehen.
Ich wollte gerade sagen, ne? Also man macht da schon einiges, aber wahrscheinlich andere Dinge, als man es sonst tun würde. Okay, dröseln wir das Ganze mal auf. Es ist nämlich nicht so einfach, dass man als Kumane einfach so ein zweites Dorfzentrum ab der Feudalzeit bauen kann, sondern dieses Dorfzentrum wird sehr viel langsamer gebaut, als es üblicherweise der Fall ist. Es dauert sage und schreibe 270 Sekunden. Das sind knapp 4,5 Minuten, wenn man das umrechnet. Und daher baut man das natürlich auch nicht mit einem Dorfbewohner, sondern damit es ein bisschen schneller geht, nimmt man da so 7, 8 Dorfbewohner.
Ja, auf jeden Fall.
Meistens. Und selbst dann dauert es gefühlt ewig, bis dieses Dorfzentrum gebaut wird. Das heißt, man investiert erstmal sehr viel Idle Time zum Aufbauen und kompensiert es dann dadurch, das ist der große Vorteil dieser Strategie, dass man dann plötzlich aus 2 Dorfzentren Dorfbewohner bauen kann. Wer gerne Hybrid Maps spielt, kennt so ein bisschen diesen Effekt der plötzlich explodierenden Wirtschaft, wenn man gleichzeitig aus einem Dorfzentrum und aus einem Hafen dann Fischerboote dann noch produziert und man auf einmal 2 Ressourcenproduktionsgebäude hat, wenn man so möchte, oder Villager-Produktionsgebäude hat, was einen Unterschied das macht. Und das ist bei den Kumanen halt einfach noch krasser, weil diese Villager niemals ineffizient werden, anders als irgendwann die Fischerboote, die größere Distanzen gehen müssen. Und da gibt es dann natürlich auch wieder unterschiedliche Wege. Ne? Also man muss sich Gedanken darüber machen, erstens, wo man das TC baut. Man macht sich Gedanken darüber, wann man dieses TC baut. Es hat sich beispielsweise etabliert, dass wenn man einen sogenannten 2-TC-Boom mit den Kumanen spielt, man eigentlich so schnell es geht in die Feudalzeit geht und dann die Ressourcen so verteilt, dass man möglichst direkt, sobald das zweite Dorfzentrum gebaut ist, also auch aus 2 Dorfzentren Dorfbewohner produzieren kann. Und so schnell es geht, mein Kenntnisstand ist da so 20 Villager, oder?
Uff, Nee.
Mittlerweile nicht
17?
Mehr.
17?
Oh Gott. Und du kannst aus, wenn du 17 Villager hast und damit hochgehst, kannst du dann trotzdem, wenn du dann nur noch mit 10 Villagern im Grunde in der Feudalzeit arbeitest, hattest du trotzdem genug Ressourcen haben, um dann Farms zu bauen und aus 2 TCs Dorfbewohner zu bauen.
Ja.
Wow.
Das setzt halt eine gute Eco-Verteilung voraus. Aber ja, das funktioniert. Also du spielst im Dark Age erstmal fast schon das Gleiche, was du für diese schnellen Archer-Uptimes oder sowas spielen würdest. Also 2 auf Holz nur, der ganze Rest geht unterm TC auf Nahrung. Dann baust du irgendwann eine Mühle, einfach nur damit du hochklicken kannst. Klickst dann mit 17 Wills hoch. Dann schickst du so 9 oder 10 insgesamt auf Holz. Und da du ja keine Baracke baust, kommst du dann eigentlich ganz gut hin, dass du mit diesem gesammelten Holz, wenn du ab bist, dann dein 2. TC bauen kannst. Und in der Zeit hast du aber natürlich immer noch 7 Villager die ganze Zeit irgendwo auf Nahrung. Das heißt, du kannst dir schon so einen kleinen Puffer aufbauen, dass du erstmal davon noch produzieren kannst. Und dann geht's aber auch ganz gut dazu über, dass du ein paar Farms bekommst. Bären hast du ja auch noch. Und man kommt eigentlich mit diesem Bild dann ganz gut hin. Es setzt aber, wie alle diese schnellen Build-Orders, natürlich voraus, dass man 2-3 Deer pusht.
Ja.
Aber das ist ja kein Problem, weil den Gegner muss man eh nicht scouten. Man baut ja eh seine 2000.
Das ist richtig. Ich habe das gestern mal probehalber ein paar Mal gemacht. Ich habe diese Strategie ja nicht wirklich geübt bisher, weil ich sie sehr unangenehm zu spielen finde. Und ich habe es geschafft mit 18 Dorfbewohner. Ich habe es auch mit 17 probiert und ich habe es kein einziges Mal hinbekommen. Ich konnte dann zwar, sobald das 2. Dorfzentrum gestanden hat, Villager produzieren, weil ich mir halt diesen Puffer aufgebaut habe. Aber früher oder später ist es passiert, dass mir das Holz ausging, um genügend Farms zu bauen. Weil so eine Farm zu bauen ist schon drin, aber dann rechtzeitig auch noch Dorfbewohner diese Nahrung sammeln zu lassen und abgeben zu lassen, ist dann eine ganz schöne Fuddelarbeit, weil du gefühlt immer wieder bei den 2 TCs dann die schnell einquartieren musste und Force Drops, dass die Nahrung eingeben, um irgendwie auf diese 50 Nahrung am Anfang zu kommen. Und das machst du dann, also ich, ne, mit den 17 Dorfbewohnern hab's einfach nicht hinbekommen oder hatte am Ende dann mehr Idle Time und mein Gefühl war, wenn ich das mit 18 oder 19 Villagern mache, dann kriege ich das viel besser hin und wenn ich es mit 20 Villagern mache, ist es halt Piece of Cake, ne, dann läuft der Laden von alleine.
Ja, ja. Genau, aber mit 20 finde ich zu spät, gerade auf offenen Maps, weil man dann von einem Archer Rush oder sowas unter Umständen schon einfach davon abgehalten werden kann, das TC hochzubringen. Mhm. Und das möchte man nicht. Der Vorteil an diesem 18-Pop-2. Town Center ist halt, dass ein Gegner kaum rechtzeitig da sein kann, um das aufzuhalten. Und wenn das nur ein Drush ist oder sowas, kann man den immer noch irgendwie auswallen oder im schlimmsten Fall sogar bekämpfen, bis dann das DC hoch ist. Deswegen sollte man das schon so früh versuchen. Und ich muss auch sagen, dieser superschnelle Build, der setzt halt wirklich eine Eco voraus, bei der alles sehr glatt läuft. Also ich habe mir über die letzten Monate ganz viele so kleine Tricks angeeignet, wodurch ich einfach merke, dass ich gerade aus dem Dark Age mit noch ein paar mehr Ressourcen rausgehe, dadurch, dass meine Villager noch etwas effizienter arbeiten. Also das hängt zum Beispiel damit zusammen, wie ich unterm TC alles platziere und bereitstelle, wie ich das Lumber Camp platziere und die Villager da drumherum verteile. Das gleiche bei Bären. Und wenn ich dann irgendwie anfange, die schon über die nächsten Ressourcen zu Shift-queuen und das auch bei Holz und sowas. Und dann merkt man wirklich, man kriegt noch so ein paar Ressourcen extra raus. Und das hilft hier natürlich ungemein, weil das dazu führt, dass man früher ein paar Felder hat und dann bis dahin dann auch einfach mehr Nahrung hat. Und deswegen ist das so ein Bild, da kommt es wirklich auf jede Kleinigkeit an. Aber ich sag mal, ich glaube, ich fände es fast besser, das 2. TC früher stehen zu haben und vielleicht nicht durchgängig draus produzieren zu können, als das Risiko einzugehen, es dann später nicht hochzukriegen.
Ja, weil das ist natürlich auch eine Eigenschaft dieser Strategie, dass dieses 2. Dorfzentrum halt ein fantastisches Verteidigungsgebäude ist und damit einfach die eigene Basis zusätzlich an anderen Orten nochmal absichern kann. Und deswegen stellt sich auch die Folgefrage, wo baue ich das denn eigentlich hin? Also, nur an Holz ist ja fast schon Verschwendung. Man will eigentlich immer mindestens eine 2. Ressource dazu haben. Und man muss dabei ja auch beachten, man will ja auch Farming Space haben. Also man möchte Platz haben, um das Dorfzentrum herum eigene Farms zu bauen. Denn das muss man, man möchte eigentlich nicht weit weg vom Dorfzentrum, zum Beispiel an eine Mühle Farms placen, weil man ja erstmal kein Militär bauen wird und die Villager von dort sehr schnell abgezogen werden müssen. Also wenn ich jetzt in den Luxus komme und mir aussuchen kann, ob ich mein Dorfzentrum an Holz und Stein oder Holz und Gold baue. Ich habe schon gesehen, wie Leute, ein paar Pros zum Beispiel, präferiert haben, lieber an Holz und Stein zu bauen, weil sie sich dann als defensive Verteidigung statt Army Türme leisten können. Wie siehst du das?
Genau so. Das war auch schon immer meine Philosophie, was das angeht. Und ich präferiere im Zweifel, je nachdem, ob ich es überhaupt an zwei Ressourcen stellen kann oder nicht, sogar mein TC einfach nur an Stein zu stellen, als es nur an eine Woodline zu stellen. Weil wenn ich das einmal an Stein stehen habe, dann muss ich ja nur 25 Steine sammeln, kann dann an meine Woodline schon einen Turm bauen. Und wenn ich dann weiteren Stein sammle, also der Sammelpunkt von diesem TC wird eben auf dem Stein liegen, aber das wird auch das TC sein, worum ich dann erstmal farme. Das heißt, diese Villager werden nicht lange auf Stein sein und das unnötig sammeln, sondern davon baue ich dann eben direkt immer Farms von genau diesen Villagern.
Mhm.
Und das bedeutet dann, dass ich meine Woodline sicher habe. Ich habe da noch sicheren Farmspace um dieses TC drumherum. Und im schlimmsten Fall lasse ich dann eben nachher noch ein paar Villager eben auf dem Stein, um mich mit Türmen zu einem Gold vorzuarbeiten. Und das funktioniert aber für mich alles besser, als irgendeine Ressource abzusichern, die nicht Stein ist und dadurch womöglich auf zwei Ressourcen irgendwann gar keinen Zugriff mehr zu haben, wenn mein Gegner mich Tower rusht oder sowas.
Ja, und zur Not kannst du das überschüssige Stein auch ziemlich gut verkaufen und hast damit dann das wenige Gold, das du ja eigentlich in der Feudalzeit brauchst. Ach, genau. Wie schön, wenn ich das so höre. Das macht diese Strategie so besonders ekelhaft, um dagegen zu spielen. Schön.
Ja, also ich finde aber dadurch, dass das so einzigartig ist, das ist immer unangenehm, meistens für beide Beteiligten, aber es bringt eben auch sehr einzigartige Spiele hervor. Ich hatte schon Spiele, wo ich mit den Kumanen noch ewig lang Feudalzeit war, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich hochklicke, dann sterbe ich. Ich muss irgendwie jetzt dann doch noch anfangen, Scouts zu produzieren, weil mein Gegner schon ein paar Türme gebaut hat und dann irgendwie mit München und Mangen ankam. Und dann habe ich halt erstmals noch dagegen einfach aus zwei, drei Stellen Scouts gebaut, bis ich mich irgendwann getraut habe, hochzuklicken. Dann andererseits gibt es Spiele, wo man hochklickt, eine Burg baut, ein Gegner baut auch eine Burg und man klickt dann mit der Ico, die man hatte, einfach nachdem man irgendwie eine Minute idelt oder sowas, direkt in Imp, bleibt dann quasi bei der End-Feudalzeit-Ico und trappt sich in die Freiheit. Das sind alles Spiele, das funktioniert nur mit Kumanen und das ist sehr einzigartig.
Machen wir mal eine kleine Wertung. Also, die Kumanen können diesen 2TC-Boom machen. Ach nee, vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, was sind denn eigentlich diese Rahmenbedingungen dafür? Also, woran orientiert man sich? Wie lange will man denn eigentlich in der Feudalzeit boomen, bis man sich dann dazu entscheidet, in die Ritterzeit zu gehen? Da habe ich jetzt auch in der Beobachtung von ein paar Spielen, die ich jetzt auf YouTube recherchiert habe, um mir anzugucken, wie die Leute ihren 2TC-Boom machen, doch ziemlich unterschiedliche, meist situativ bedingte Uptimes gesehen, welche die eigentlich ganz normale Uptimes sind, nur dann halt mit 20 Villager mehr laufen, also so, sagen wir mal, Castle Age in Minute 22. Und andere, die dann so ungefähr bei 50 Pop hochklicken und sich daran orientieren. Hast du eine Präferenz dafür? Weil ich habe das Gefühl, man will jetzt keinen ewig langen Boom machen, sondern sich diesen Vorteil von 10 bis 15 Wills erholen und dann will man aber versuchen, technologisch wieder mitzuhalten. Zumal ja ziemlich sicher ist, wenn der Gegner das sehr früh herausfindet, dass er einen von zwei Wegen gegen diese Strategie wählen wird, nämlich entweder einen Siege-Push oder einen Castle-Drop. Und da will man eben nicht zu lange in der Feudalzeit bleiben.
Genau, also ich habe da jetzt nichts, woran ich das messe, wenn ich Kumanen spiele. Kumanen übrigens auch, ich muss es mal wieder erwähnen, eine dieser Zivilisationen, die ich ewig lang nicht gespielt habe. Und in den vergangenen Wochen habe ich sie, ich glaube, an zwei Tagen hintereinander 4 oder 5 Mal random einfach bekommen. Es ist absurd einfach, wie dieses Random-System funktioniert. Ich habe das Gefühl, je mehr die dran tun wollen, dass man mehr Zufälle bekommt, mehr Abwechslung, muss man ja sagen. Desto schlimmer wird es, man kriegt nur noch die gleichen Zivilisationen. Und so war es bei mir eben vor kurzem auch mit den Kumanen. Und meine Orientierung in Richtung Castle Age ist immer ja sehr davon abhängig, was mein Gegner tut oder wie das Spiel läuft. Also mein Plan ist im Normalfall eigentlich, dass ich möglichst immer, wenn ich kann, ein Feld baue und zwischendurch dann eben, wenn meine, ich glaube, ja, so bei 15, 16 Farms gehe ich dann langsam mal in Richtung Gold mit einem TC und mit den Wilds vom anderen baue ich noch weiter Farms auf. Und wenn ich da angekommen bin bei dieser Wirtschaft und kann dann irgendwann hochklicken, dann mache ich das einfach dann, wann ich kann. Also ich versuche eigentlich, so schnell es geht, einfach hochzuklicken. Mhm. Und das setzt natürlich voraus, dass mein Gegner mich in Ruhe lässt. Jetzt kann es aber natürlich immer noch passieren, dass ich Türme bauen muss oder dass ich dann irgendwann doch noch sogar Scouts bauen muss, weil mein Gegner irgendwie Einheiten baut, denen ich hinterherkommen muss. Und dann zieht sich das natürlich nach hinten mit der Uptime. Deswegen, ich habe da keinen so Richtwert. Ich gucke einfach danach, wie das Spiel läuft. Ich versuche halt beide TCs am Laufen zu halten und dann hochzuklicken, sobald mir ja meine Wirtschaft das erlaubt. Wobei man halt immer darauf achten muss, was der Gegner tut. Denn du hast ja auch schon gesagt gerade, es ist eine Strategie, dagegen einen Castle Drop zu spielen. Und wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, durch irgendwas, was davor passiert ist, wird man später hochklicken können, sowieso, dann kann man sich auch überlegen, ob man mit Scouts oder so noch versucht, diesen Castle Drop zu verhindern. Denn ein Gegner, der Fast Castle gespielt hat, wird Schwierigkeiten damit haben, sich irgendwie gegen Scouts zu verteidigen aus zwei oder drei Stellen raus, wenn er versucht, mit Villagern nach vorne zu gehen. Es kann aber auch sein, dass man sagt, na gut, meine Uptime wird irgendwie noch halbwegs mithalten können. Ich verliere dann vielleicht mal eines TC, aber wirtschaftlich bin ich immer noch vorn dran und den Rest kann ich mit einem Castle schützen. Dann kann man halt einfach die Eco mitnehmen und trotzdem so schnell hochklicken, wie es geht. Ich finde, die Kumanen sind eine Zivilisation, die einfach sehr drauf basieren, dass man das Spiel lesen kann. Und wenn man da einfach nur nach Richtwerten gehen würde, geht das, glaube ich, mit großer Wahrscheinlichkeit schief.
Oh ja, ich hatte das einmal. Da habe ich gegen so einen Kumanen-Spieler gespielt. Der hat auch seinen 2TC-Boom gemacht. Ich habe mich schon voll geärgert, dass ich da immer das Gefühl habe, einfach nie schnell genug das bestrafen zu können, weil ich das Gefühl habe auch, jemand, der diesen 2TC-Boom spielt, der fordert mich heraus, dass ich ihn dafür bestrafe. Nichts anderes geschieht diesem Spiel. Schaffe ich es, ihn dafür zu bestrafen oder kommt er damit durch? Und ich fühle mich immer nicht stark genug, nicht schnell genug, um eine Bestrafung auszuführen, die heftig genug dafür ist, dass es ihn am Ende mehr kostet als mich. Ne? Dass er, weil selbst wenn ich ihm dann 10 Wills kill, hat er immer noch einen Vorteil. Und der eine Spieler, der hat mich dazu gekriegt, dass ich dann Fast Castle. Und ich weiß ja, dass du eher den Castle Drop präferierst. Aber das war noch zu einer Zeit, wo ich gedacht habe, ich muss dagegen Siege spielen oder Siege Monk spielen. Und der hatte nämlich genau das gemacht. Der hatte sein zweites TC auch auf Stein, hatte sich bis dahin mit Türmen verteidigt. Und dann kam er in die Ritterzeit und hat dort, wo ich meinen Siege Push gestartet habe, eine Castle hingesetzt. Und den einzigen Schwachpunkt seiner Eco, der nicht von den zwei TCs abgedeckt war, damit komplett geschützt und sich sogar noch sein extra Gold damit gesichert. Und dann stand ich da und dachte, und jetzt? Jetzt hat er die bessere Wirtschaft, es gibt keinen Weg, wie ich reingehe und mein teures Militär konnte er jetzt mit seiner Burg im Grunde zerstören oder fernhalten. Also diese defensive Burg nach einem ohnehin schon wirtschafts- und defensivlastigen Spielstil ist ein Hammer-Move als Kumane.
Ja, wobei das, glaube ich, voraussetzt, dass du auch mit deinem Fast Castle ein bisschen spät dran bist. Denn wenn du Fast Castles, müsstest du ja vorne sein, wenn der noch Feudal Age ist. Also die Spiele, wo ich mit einer defensiven Burg gespielt habe, war die eigentlich nur noch dazu da, meine Eco hinter einem meiner zwei TCs zu beschützen. Und das andere TC musste ich dann meistens schon aufgeben und habe einfach nur die Villager noch in Sicherheit gebracht. Ich hatte auch vor kurzem ein Spiel, wo ich, nachdem ich getutc-boomt habe, mal über ein, zwei Minuten lang mit den Kumanen einfach gar kein TC mehr hatte. Und ich habe es aber trotzdem noch einfach dank der überlebenden, stärkeren Wirtschaft gewonnen, die ich dann halt unter einem Castle gesichert habe.
Mhm. Ja, ach so, wo du das jetzt sagst, von wegen TC abgerissen. Das ist mir nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt hatte, jetzt in der Vorbereitung zum Podcast, weil ich das einfach nicht wusste und ich habe das mal recherchiert. Wie ist das denn jetzt eigentlich, mit den TCs und dem Neubau von TCs und diesen verlängerten Bauzeiten, die die Kumania haben in der Feudalzeit. Es ist nämlich so, wenn du in der Feudalzeit dein einziges TC abgerissen bekommst und du willst es dann in der Feudalzeit nachbauen, damit du ein einziges TC wieder hast, wird es dich trotzdem länger dauern, es zu bauen. Einfach grundsätzlich, das Bauen von Dorfzentren ist in der Feudalzeit länger. Ist verrückt,
boah,
oder?
Das heißt, so ein Kuman zu duschen ist stark.
Habe ich mir nämlich auch gedacht. Umgekehrt, ne, mit Kumanen zu duschen, also zu sagen, hey, ich benutze einfach mein zweites Dorfzentrum als TC-Drop, zu Hause ist meine IQR safe und mit dem zweiten Dorfzentrum, das ich bauen kann, das baue ich dann offensiv, um zu duschen. Das ist ja so eine Fantasie, die gerade am Anfang von den Kumanen dann rumgegeistert ist. Die hat sich sehr schnell als nicht so gute Idee herausgestellt, weil halt eben diese lange Bauzeit beim TC-Drop, die ja dann gilt, alles andere als vorteilhaft ist bei so einem Dusch. Und das dann irgendwie doch denied werden kann.
Ja, das habe ich einmal funktionieren gesehen und man wird es nicht glauben, das war tatsächlich gegen den Slap, einer unserer regelmäßigen Mitspieler und Unterstützer. Dem ist das widerfahren und zwar auf Habub, dieser ja sehr offenen Map, und der wurde tatsächlich vom zweiten Human TC TC-dropped.
Mit wie vielen Villagern ist der Gegner dann vorgegangen?
Ich glaube, quasi alle. Er war nämlich mit seiner Armee schon in der gegnerischen Base und es war einfach ausgestorben da. Aber das TC stand halt noch. Und auf einmal schon das gegnerische TC neben seinem. Das ist lustig.
Das ist eine Strategie für Extrem. Wobei man dazu sagen muss, dass das schnellere Bauen durch mehr Dorfbewohnern ist ja nichts, was linear steigt, sondern das nimmt ja prozentual ab. Also ich weiß überhaupt nicht, wie die genauen Zahlen sind, aber es macht nicht so, also jedes Mal, wenn du einen Will dazu nimmst, nimmt die Zahl oder die Zeit, die du schneller bist, prozentual ab mit jedem dazukommenden Villager.
Ich bin mir nicht sicher, ob es mit jedem nochmal abnimmt. Also erste Villager wird offenkundig 100%.
Genau.
Und ich glaube, die danach geben 30% nur noch von dem, was der erste gegeben hat, aber jeder gleich viel.
Nee, ich glaube, hinten raus wird es nochmal viel weniger. Also ob du dann irgendwie, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, irgendwann mal so ein Spirit of the Law Video gesehen zu haben. Und da habe ich so eine schöne Kurve vor mir, die er da gezeigt hatte. Und es war dann irgendwie so, dass es am Anfang halt total viel Sinn ergibt, mehr zu geben. Und am Ende, ob du jetzt 15 oder 25 nimmst, macht quasi keinen Unterschied. Ja, also, wer weiß, wie lang das her ist, ne? Aber an und für sich wohl. Naja, keine Gewähr. Vielleicht stimmt die Information auch nicht, ne? Ich habe mir das nur irgendwann so abgespeichert. Ihr kennt ja alle mein Gedächtnis. Also. So, und noch letzter Funfact zu dem TC-Bauen. Weil das ist auch eine Frage, die ich mir anfangs gestellt habe. Ich bin mir sicher, es gibt da draußen ganz viele Leute, die sich diese Frage auch stellen. Und ich habe das mal nachgeguckt, jetzt noch einmal sicherheitshalber. Wie ist das denn mit Dorfzentren, die ich angefangen habe zu bauen, auf dem Weg in die Ritterzeit? Und dann komme ich aber in die Ritterzeit, während es noch gebaut wird. Und auch da ist es so, das hängt überhaupt nicht mit dem Dorfzentrum per se an sich zusammen, sondern dieser Malus, dass der es langsamer gebaut wird, hängt eher mit den Villagern zusammen. Also alles, was während der Feudalzeit gebaut wird von den Villagern an TCs, da bauen die Villager einfach langsamer. Kommt man dann in die Ritterzeit, bauen sie plötzlich wieder mit normaler Geschwindigkeit. Egal, ob das vorher gesetzt wurde oder vorher angefangen wurde oder nicht. Und deswegen ist dieser Gedanke, hey, ich nutze diesen Bonus der Kumanen so, nicht, dass ich von Anfang an 2TC-Boom mache, sondern, dass ich einfach mein zweites Dorfzentrum früher anfange, auf dem Weg in die Ritterzeit zu bauen, damit ich, wenn ich dann ankomme, es schon habe. Das ist oft kein guter Gedanke, weil dann die Dorfbewohner viel länger an dem TC arbeiten, als wenn sie es getan hätten, wenn man es einfach in der Ritterzeit angefangen hätte zu bauen.
Genau. Davon würde ich auch eher abraten. Also wenn man merkt, man kann eh gleich hochklicken und ja, hat die Ressourcen dafür über, das am Ende der Feudalzeit noch zu bauen, finde ich jetzt nicht schlecht. Einfach damit man auch auf dem Weg nach oben noch ein bisschen nebenbei Villager produzieren kann und so. Aber wenn man schon hochgeklickt hat, dann lohnt es sich, glaube ich, einfach nicht mehr. Ich glaube, dass es am Ende der Feudalzeit tatsächlich eher so was, wenn man merkt, man hat ein bisschen gemismakrot und hat sowieso zu viel Holz, dann kann man das mal machen. Aber wenn man sich irgendwie dafür entschieden hat, die Feudalzeit Standard zu spielen, würde ich im Regelfall warten, bis man in der Ritterzeit ist.
Jawohl. ich finde, ebenso wie mit dem Zeitpunkt, wann ich das zweite TC jetzt bauen soll und es am klügsten anstelle, geht so eine andere Frage einher, die sich sicherlich viele Leute stellen, inklusive mir am Anfang. Nämlich, was ist denn jetzt besser? Ein Fast Castle mit einem TC und dann in der Ritterzeit, so schnell es geht, drei TCs zu bauen und dann daraus zu boomen? Oder mit den Kumanen schnell in die Feudalzeit zu kommen, um dort längere Zeit aus zwei TCs zu bauen? Und nach meinem Kenntnisstand und den Recherchen, die ich gemacht habe, ist die Antwort ziemlich eindeutig, dass wenn das Spiel eine verhältnismäßig normale Länge hat und jetzt nicht ewig lang geht, der Kumanenboom auf jeden Fall besser ist und man über lange Zeit erstmal mehr Ressourcen haben wird als der normale FC into 3TC-Boom. Das ist ja zum Beispiel besonders für Arena oder so relevant, wo man sich auch als Kumane aussuchen könnte, ob man jetzt einen 2TC-Boom macht oder nicht. Aus zwei Gründen. Erstens, man kann sich halt die Eco-Upgrades leisten, damit die Mehrwills, die man hat, auch noch effizienter sind. Und zweitens ist es halt auch rechnerisch einfach sinnvoller, früher mehr Villager haben, die über einen längeren Zeitraum etwas sammeln, als etwas später dann irgendwann aufzuholen und dann im Nachhinein mehr Villager zu haben. Weil in dieser ganzen Zeit, wie man mit drei TCs dann versucht, den Kuman aufzuholen, hat der Kumane die ganze Zeit die viel, viel bessere Eco.
Genau, und man darf sich da halt nicht täuschen lassen von der reinen Villager-Anzahl. Gerade ein Khmer-Spieler, der ein gutes FC auf drei TCs hinkriegt oder sowas, kann da schnell aufholen. Aber der Unterschied ist halt, dass der Kumane bis dahin schon Ressourcen gesammelt hat. Und die wieder aufzuholen, das ist schwierig. Vor allem, weil der Cuman-2TC-Boom auf sowas wie Arena auch so stark ist, dass es gut möglich ist, dass du dann Castle Age kommst und sofort zwei weitere TCs setzt von den Ressourcen, die du bis dahin schon erwirtschaftet hast. Und dann ziehst du halt wieder sehr weit weg. Deswegen, ja, nach Ressourcen schauen in dem Fall und nicht nach Villagern, weil ansonsten könnte man drauf kommen, dass vielleicht andere Sifs da ganz gut mithalten können. Das ist aber nicht so. Also im Regelfall sind die Kumanen, was die Geschwindigkeit angeht, wie schnell sie auch was aus ihrer Eco machen können, ungeschlagen. Mit keiner anderen Sif kann man ja so schnell dann auch noch auf mehrere Ställe kommen und mit geupgradeten Rittern rausgehen, wenn man Fast Castle gespielt hat. Die Khmer können das ja auch in der Theorie, Fast Castle und dann ein paar Knights, die sind dann aber ungeupgradet und auch nicht so viele. Das kriegen nur Kumanen in der Form hin, was sie halt auch zu einer extrem gefürchteten Zivilisation auf geschlossenen Karten in Pockets macht, wenn ja so ein Kumane einfach damit wegkommt. Aber gerade im 1v1 ist natürlich immer die Frage, was macht man jetzt dagegen? Wir haben da gerade eben schon so ein bisschen angerissen, was so die üblichen Strategien sind. Relativ unumstritten ist es am sichersten, Fast Castle dagegen zu sehen. Ich habe selbst schon erlebt, wie Leute versuchen, sich damit beispielsweise Bogenschützen, um irgendwelche Ressourcen drumherum zu verteilen. Das ist natürlich super einfach abgewehrt mit Türmen, wenn man das zweite TC an Stein gebaut hat. Ich habe auch schon Tower Rushes dagegen gesehen. Das kann ein bisschen unangenehm werden. Aber auch da, wenn man selbst auf Stein ist, hat man halt eine unfassbar viel bessere Eco als ein Gegner. Und wenn man dann sich auch noch leisten kann, und das kann man relativ schnell ein paar Scouts dazu zu spielen, wird das für den Tower Rushen dann sehr schnell sehr unangenehm. Ja. Deswegen ist auch das oftmals keine gute Option.
Ich habe auch beides schon mal versucht gegen Leute, die offenkundig wussten, wie sie ihren 2TC-Boom machen. Und ich bin absolut gescheitert. Ich habe da kein Land gesehen, als ich das versucht hatte. Ich habe am Anfang vielleicht ihn irritiert, bestenfalls, ne? Und dann hat er halt nur, wie ich, aus einem TC kurz mal produziert, aber sehr schnell hat er das ja wieder hinbekommen. Und all das hat halt seine natürlichen Grenzen bei den Towncentern, die ich im Feudal Age nicht abreißen konnte.
Ja, also im Feudal Age ist da nicht viel zu machen. Römer vielleicht? Ich glaube, das würde ich sehen, einfach Full Man at Arms. Das aber könnte funktionieren.
Sagen wir jetzt im Oktober 2023. Wer weiß, wann ihr diesen Podcast hört und ob die Römer dann noch das sind, was sie heute sind.
Das ist allerdings richtig. Ja, aktuell kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert dagegen. Genau. Und stattdessen Fast Castle ist das, was man regelmäßig sieht. Und ab hier hat man zwei Optionen. Entweder sowas Monk Siege-mäßiges oder einen Castle Drop. Ich persönlich finde das Monk Siege-Ding immer sehr gefährlich, weil es einen Kumanen, der im Castle Age mit weit über 20 Farms ankommt regelmäßig, ziemlich leicht fällt, einen Haufen Lightcav oder davor auch schon Scouts zu sammeln, um das platt zu machen. Und da helfen dann auch ein paar vereinzelte Speere nicht viel, denn mit Upgrades wird es natürlich schwierig, wenn man ein ganz normales Fast Castle hingelegt hat. Deswegen finde ich persönlich, gerade wenn man eine halbwegs ordentliche Unique Unit daraus produzieren kann, ist immer sehr gut, mit einer Burg einfach Fakten zu schaffen. Wenn die mal da steht, anders als Kloster und Siege Workshop, dann ist halt alles unbrauchbar, was im Radius davon ist. Und wenn da ein gegnerisches TC drunter ist, dann heißt das, der Kumane muss schon mal ziemlich viel umverteilen. Vor allem muss er Farms woanders platzieren, was ihn auch wieder Ressourcen kostet. Und wenn man dann, wie gesagt, noch eine Unique Unit hat, die entweder mobil ist oder auf Distanz Schaden machen kann, kann man damit auch direkt noch Teile der restlichen Eco lahmlegen. Das ist eigentlich das, was ich am liebsten spiele dagegen. Das ist halt insofern riskant, dass man aufpassen muss, das Castle nicht denied zu bekommen. Und deswegen ist Scouting extrem wichtig, wenn man das so spielt. Ich baue meistens, wenn ich Feudalzeit ankomme, und ich spiele diese Strategie meistens mit einer relativ normalen Uptime, weil man natürlich auch vom Kumanen nie ganz sicher sein kann, ob er jetzt den 2TC-Boom macht oder doch von anderen Boni Gebrauch, nämlich dass seine Rekrutierungsgebäude günstiger sind und dann doch Feudalzeit spielt. Deswegen spiele ich eine normale Uptime, baue auch meine Baracke und bis ich in der Feudalzeit bin, versuche ich eben zu scouten, was mein Gegner tut, damit ich, je nachdem, was er für Rekrutierungsgebäude baut, darauf reagieren kann. Und das tue ich aber nur mit Kontereinheiten und versuche gar nicht erst irgendwelche Goldeinheiten zu bauen, um bei ihm Schaden machen zu können. Denn wenn ich sehe, dass er ein zweites TC hat, weiß ich ja gleichzeitig auch, der will mich nur ein bisschen nerven, viel wird da nicht kommen von ihm. Und dann verteidige ich mich gerade so sehr, wie ich es muss, versuche möglichst schnell mit solider Wirtschaft ins Castle Edge zu kommen. Und sobald ich hochgeklickt habe, geht alles auf Stein. Und im Optimalfall, bevor ich im Castle Edge bin, versuche ich noch einen Stall zu bauen. Ein, zwei ungeupgradete Knights sind schon sehr gut, um so einen Haufen Villager, die nach vorne rennen, zu beschützen. Und dann muss das Castle hochgehen.
Mhm. Also ich würde da gerne zwei Anmerkungen machen, weil ich war ja längere Zeit auch jemand, der versucht hat, diesen Human 2TC-Boom mit Monk Siege Pike zu begegnen, weil ich das halt bei den Pros immer gesehen hatte. Und irgendwann hattest du zu mir ja auch gesagt, dass du das mit den Burgen viel mehr präferierst, damit dass du damit bessere Erfahrungen gemacht hast. Und ich bin ja auch immer gescheitert mit meinem Monk Siege Push. Ich bin jetzt auch hier nicht der Beste mit dieser Strategie, aber ne, wir reden jetzt so von 1400er Niveau. Und dann habe ich das mit dem Castle Drop gemacht und ich habe es tatsächlich damit auch endlich geschafft, mal Cuman 2TC Boomer zu bestrafen. Also es ist wirklich handhabbarer und angenehmer zu spielen. Das ist die eine. Also ich teile voll deinen Erfahrungsschatz und ich habe voll davon profitiert. Und das andere ist, es gibt da eine Sache in deiner Erzählung, die ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig finde. Und jetzt adressiere ich vor allen Dingen die Leute wie ich, die noch mit der alten Meta aufgewachsen sind und alten Build-Orders aufgewachsen sind. So Castle Drops hat man ja früher so vorbereitet, dass man ab der Feudalzeit angefangen hat, Stein zu sammeln. So mit zwei, drei Dorfbewohnern, damit wenn man dann in der Ritterzeit ankommt, genau richtig Stein hat, um diese Burg zu bauen. Und du hast es ebenso schön als neuer, neumodischer, hier Hipster Age of Empires Spieler mit der absolut geilen Meta zu sagen. Hast du gesagt, ja, sobald man hochgeklickt hat, schickt man ganz viele Villager auf Stein, um dann diese Burg zu bauen. Und das ist für so Altmeta-Spieler wie mich ja immer noch ein befremdlicher Gedanke. Dieses Ummodeln der Wirtschaft in teilweise echt extremen Situationen, wo es früher so der Standard war, zu sagen, man will eine perfekte Build-Order haben, wo man möglichst wenig Villager umverteilen muss. Und das ist aber deshalb wichtig, weil du ja, dadurch, dass du nicht in der Feudalzeit Stein gesammelt hast, dir ja eben doch die Möglichkeit auch erkaufst, dass du diese wenigen Kontereinheiten baust, damit der Gegner dich nicht nerven kann. Während, wenn du diese alte Build-Orders benutzt, wo du halt schon Stein sammelst und deine Eco viel fragiler ist und weniger adaptiv ist, auf das zu reagieren, was in der Feudalzeit passiert, du dann in die Verlegenheit kommst, dass dein Castle Drop einfach durch ein wenig Feudal Aggression in der Feudalzeit vom Command hinausgezögert werden kann. Oder wenn er dich gar von Stein runterbekommt. Und deswegen fand ich, dass du das gesagt hast, möchte ich nochmal betonen. Ich glaube, das ist halt total wichtig, dass man diesen Castle Drop genauso spielt, wie du das gesagt hast.
Ja, übrigens, ich kann dabei sehr davon abraten, wenn das Castle mal steht, dann zu versuchen, in die weitere Wirtschaft des Gegners irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, standardmäßig reinzukommen, mit eigenen normalen Einheiten oder dann noch mit Siege oder sowas. Denn man muss sich im Klaren sein, auch wenn ihm jetzt ein Town Center fehlt, hat der Kumane immer noch die viel bessere Wirtschaft an dem Punkt. Und das ist zu langsam. Was man also tun muss, ist irgendwie ein paar vielleicht ungeupgradete im Zweifel Unique Units oder Knights, wenn man schon 2-3 gebaut hat, zu bauen, aus denen den maximalen Effekt zu gewinnen und damit im Optimalfall, wenn man weiter auf Stein war, noch ein zweites Castle zu setzen, weil das einfach von dem, was man sich leisten kann und von der Geschwindigkeit her besser geht, als nochmal umzusteigen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man versucht, irgendwie dann ein Standardspiel draus zu machen oder sowas, nachdem der Kumane halt ein TC verloren hat, dann ist man einfach immer noch zu weit hinten, um das gewinnen zu können.
Ja. Deswegen wird dieser Bonus beziehungsweise diese Art des Spielens von vielen als frustrierend wahrgenommen, weil man eigentlich immer hinten dran ist und versucht aufzuholen oder eben in die Verlegenheit kommt, den Gegner dafür bestrafen zu müssen, statt dass man das Spiel sozusagen auf gleichem Niveau startet. Und richtig viel dagegen, gegen den TTC-Boom, kann man eigentlich gar nicht machen, beziehungsweise man kann ihn nicht verhindern, wenn der Gegner es halt wirklich schafft, am Ende mit diesen verrückten 17 Villagern hochzuklicken. Also das ist jetzt, das macht das Ganze nochmal viel schlimmer für mich als ohnehin schon, als ich gedacht hatte, hier mit 18 ist schon krass.
Ja, es geht alles immer noch schneller. Man muss überlegen, mit Äthiopien, die ja im Dark Age auch keinen Wirtschaftsbonus haben, klickst du ja unter Umständen auch mit 17 Wills und ohne Loom hoch für 2 Archer Ranges. Dann kann man das auch mit Kumanen für ein extra Town Center machen.
Ja, es ist so logisch, aber ach, da fühle ich mich immer so alt, wenn du diese Dinge sagst.
Oh je.
Aber apropos hier, schnell, schnell mit Kumanen. Was wir nicht geschafft haben, ist, das Thema schnell abzuwiegeln. Wir sind jetzt bald bei einer Dreiviertelstunde. Dabei haben wir erst über einen richtigen Bonus wirklich gesprochen. Lass uns mal schnell weitergehen.
Genau, wir haben nämlich noch weitere Boni, die alle eigentlich so in die Feudalzeit reinfallen. Ich habe vorhin in der Annahme, dass wir mit dem Tutti-Seeding schneller durchkommen würden und das dann vergleichen können, schon angesprochen. Die Kumanen können auch in der Feudalzeit schon Seed-Workshop und Rammen bauen. Und dazu kommt auch noch, dass Archer Ranges und auch Ställe 75 Holz weniger, also letztlich nur noch 100 Holz, kosten. Das gibt den Kumanen in der Theorie die Option, die Feudalzeit auch extrem aggressiv zu spielen, indem sie viele Rekrutierungsgebäude bauen und sogar Rammen rauskriegen. Praktisch allerdings ist das einfach keine gute Option. Ein Siege Workshop kostet 200 Holz, eine Ramme auch nochmal 160 Holz und 75 Gold. Und das ist sauteuer. Alleine diese Ramme rauszukriegen, wenn man eine gebaut hat, dann hat man schon 360 Holz ausgegeben. Mhm. Wenn man das jetzt umrechnet in das, was ein Gegner da an Farms baut oder Archer rausbekommt, Scouts, was auch immer, dann ist es diese Ramme einfach nicht wert. Und da hilft es auch nicht, dass die anderen Rekrutierungsgebäude günstiger sind. Mhm. Das wiegt das ja bei weitem nicht auf. Deswegen ist das eine Strategie, die immer sehr lustig klingt, aber vor allem im Vergleich zu diesem TTC-Boom einfach sehr unpraktisch ist.
Ja.
Was man machen kann mit den Kumanen, ist irgendwie ein Forward mit mehreren Archer-Ranges oder sowas, weil das halt sehr günstig ist. Das ist halt auch so eine, sag mal, eher All-In-Strategie, aber die ist auf jeden Fall sinnvoller auf offenen Maps, als zu versuchen, mit so einem Siege-Workshop viel zu erreichen. Ich glaube, an dem Punkt, wo man sinnvollerweise mit Kumanen auf einer offenen Map den Siege-Workshop in der Feudalzeit baut, muss das Spiel eh schon gewonnen sein und man beendet es dadurch einfach nur noch.
Ja, also ich glaube, auf offenen Maps ist halt dieser Forward-Siege-Workshop mit Rahmen halt völliger Käse. Wie du sagst, im Grunde muss das Spiel schon vorbei sein, weil also du hast ja eigentlich nichts, wie du diese Ramme wirklich schützen kannst, wenn die jetzt anfängt, das TC vom Gegner anzugreifen. Der kann die ja sogar mit Villager töten. Und du hast halt nichts, was stark genug ist, um unter einem TC mit Fletching überleben zu können, um diese Ramme zu beschützen. Das ergibt halt gar keinen Sinn. Das ist einfach nur teuer und dauert lange. Diese Möglichkeit, dass du aus deiner Waffenschmiede Rammen zu baust, ich kenne das nur als Türöffner auf geschlossenen Maps. Dass du auf Arena oder noch besser auf Hideout sagst, okay, du baust halt mit einem Forward Villager deinen Siege Workshop da und baust eine oder sogar zwei Rammen bei Stone Gates. Nur als Touröffner und danach als Bullet Sponge, wenn du irgendwie annimmst, dass der Gegner auf Archer oder sowas geht. Und das ist die ganze Sache. Und danach baust du nie wieder Rammen aus diesem Ding, weil das lohnt sich einfach nicht, zu teuer. Da habe ich das ab und zu mal, gerade von so Spielern wie Tato oder so, die da besonders kreativ sein können, auch funktionieren sogar sehen. Aber es ist halt immer noch super schwer. Du musst das richtig gut üben, dass du da die Timings hinkriegst, um mit diesen extremen Ausgaben und Kosten dafür, ne, umgehen zu können. Also erstmal leisten zu können, dass sich das dann auch rentiert. Überall sonst weiß ich nicht, was es bringt. Weiß nicht, ob nicht relevanter an dem Bonus vielleicht sogar die Tatsache ist, das geht ja damit einher, das hast du, glaube ich, noch nicht gesagt, dass du ja dann im Castle Age nicht nur deinen normalen RAM-Bock, sondern eben auch diese Sturmbock-Aufwertung machen kannst. Also du kannst sozusagen Capped RAM erforschen für deine RAM, was die RAM ein bisschen stärker macht.
Ja, das ist wesentlich relevanter, finde ich. Ich glaube, dieser Feudalzeit-Raum-Push auch auf Arena kann allenfalls oder sollte allenfalls im Team funktionieren. Mhm. Wenn einer das dann öffnen kann und der andere hat daneben schon Fast Castle auf die ersten paar Knights oder Steplancer oder sowas gespielt, dann könnte das klappen. Aber gerade im 1v1 ist ja die Investition insofern einfach noch größer, dass man noch länger braucht, um durch diese Steinwelle durchzukommen und ein Gegner noch mehr Zeit hat, was dagegen zu bauen. Deswegen glaube ich, dass das hier auch einfach nicht funktionieren sollte. Im Team schon eher, aber auch hier würde ich behaupten, dass ein 2TC-Boom und dann ein Push mit direkt Capped RAM, was ja eine durchaus merkenswerte Verbesserung für die Rammen ist, viel erfolgreicher sein kann, weil man sich dann auch mit dieser starken Wirtschaft leisten kann, sehr schnell mehrere Siege-Workshops und eine gute Masse an Rammen aufzubauen, während ein Verbündeter, der auch schon in Fast Castle gespielt hat, dann das Ganze direkt mit Knights decken und ja, einen Gegner platt machen kann. Das sehe ich da wesentlich erfolgsversprechender. Und wenn man erstmal darauf geboomt hat, braucht man unter Umständen auch den Verbündeten gar nicht mehr so sehr. Dann, ich glaube, in der Ritterzeit kann das sogar im 1v1 eher mal funktionieren, also auf geschlossenen Maps, dass man dann eben durch die bessere Wirtschaft, wenn ein Gegner das einen einfach machen lässt, dann auch direkt gewinnen kann. Und auf der anderen Seite kann man das aber auch benutzen, um einen gegnerischen Castle Drop dann am Ende der Ritterzeit zu beenden. Also wenn ein Gegner einen Castle Drop hat, möchte dann Imp gehen, um Traps zu bauen oder sowas, dass man als Kumane in der Ritterzeit bleibt, Knights baut, Capped Ram Upgrade macht und dann dieses Castle einfach platt macht mit einfach Masse und eben diesem eigentlichen Imperialzeit Upgrade.
Ich habe das ja nicht oft gesehen, also kann ich hundertprozentig an einer Hand abzählen. Jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, habe ich innerlich gedacht, wow, das unterscheidet so richtig gute Leute von mir, dass die das durchziehen, dass die in so einer Notsituation, ne, wo alles zugrunde zu gehen scheint und der Gegner auf dem Weg in Imp ist, gefühlt, oder vielleicht schon Imp gerade erreicht hat, und dass sie dann Cap Ram 6 oder 4 oder 6 oder so zur Verfügung haben und das niederreißen. Und dann applaudiere ich einfach still und denke mir, wow, Respekt. Ich gehöre dann eher zu der Fraktion, die sagt, Stress, Ico ummodeln, Castle Drop, oh nein. Und dass ich dann noch dran denke, dass ich hier Cap Ram erforschen kann als Kumane, als ob das jemals geschehen wird. Das gehört für mich so zu diesen Boni, die man einfach sehr leicht vergessen kann.
Ja, das stimmt wohl. Hat aber eindeutig starke Einsatzbereiche, vor allem eben auf geschlossenen Karten. Ja, gibt den Kumanen eben auch nochmal so ein bisschen Identität.
Aber da merkt man auch, wie sehr die Kumanen einfach eine Zivilisation der Extreme sind. Du kannst halt super wirtschaftslastig, so wirtschaftslastig wie mit keiner anderen Zivilisation spielen, ultra defensiv spielen. Du kannst maximal aggressiv spielen mit dem Discount auf die Schießstände und auf die Ställe. Das war ja früher noch krasser, weil das war ja, glaube ich, früher minus 100 Holz. Jetzt sind es ja 75 Holz weniger. Und dann hat, glaube ich, Tato einfach diesen Kumanen-Tati-Rush gemacht, wo er dann irgendwie 4 oder 5 Schießstände forward gebaut hatte. Und dann haben alle gesagt, okay, das ist viel zu einfach zu replizieren, wir müssen dieses Ding ein bisschen nerven, und dann hat es jetzt weniger Holz gekostet. Oder also jetzt kostet es ein bisschen mehr Holz, aber es sind halt trotzdem immer noch 75 Holz. Und jetzt überleg mal, wie du gesagt hast, der Kumane hat halt nach so einem 2TC-Boom echt nicht einen großen Aufwand, um plötzlich aus 3, aus 4 oder aus 5 Stellen gleichzeitig Light Cav oder Knights zu spammen, wenn er lang genug boomen durfte. Und dass er diese Stelle dann so schnell bauen kann. Oder um zu kompensieren, dass er in der Feudalzeit nicht in Crossbows investiert hat und auf dem Weg dann in die Ritterzeit baut er da seine 5 Schießstände hin, um trotzdem auf die Crossbow-Masse zu kommen, die ja so essentiell ist. Ne? Auf einmal werden die Kumanen von einer super defensiven Zivilisation zu einer extrem aggressiven, und man könnte von vornherein ja schon so aggressiv spielen. Und das meine ich mit, die sind irgendwie eine Zivilisation der Extreme. Und wenn man das noch weiter stretchen möchte, könnte man sogar sagen, hinten raus werden die Kumanen extrem schlecht.
Oh, das würde ich so pauschal gar nicht sagen. Also die Kumanen haben ja noch mal Potenzial für einen sehr krassen Powerspike am Ende mit Paladin.
Ja.
Weil sie durch ihre Wirtschaft halt wie keine andere Zivilisation, außer jetzt vielleicht Burgunder, bei denen es ja günstiger ist, dann schnell in Imp kommen können und dort auch direkt die Equo haben, um Paladin zu klicken. Das ist nochmal ein echt starker Powerspike.
Aber das ist doch alles, was sie haben, oder? Sie haben keinen Gunpowder.
Ah.
Sie haben eine miese Uni. Sie haben keine guten Mönche. Ne? Also was haben sie? Und sie haben keinen Bracer und keine Arp und so etwas. Also Kipchak und Paladin ist so die Traumkombo, aber komm da mal drauf.
Ja, das stimmt schon, aber die haben schon noch mehr zu bieten. Sie haben Siege Onager.
Aber kein Siege Engineer.
Zu verachten. Ja, aber trotzdem, Siege Onager ist immer noch eine heftige Einheit.
Und sau teuer zu machen.
Sie haben Husare, sie haben Steplancer, wenn man denn das Gold noch dafür ausgeben möchte zum Raiden. Und man muss sich klar machen, die ganze Kavallerie von den Kumanen ist in der Imperialzeit halt schneller als die von anderen Zivilisationen. Und mit dieser Mobilität kann man Gegner ganz schön aufmischen. Also, wenn Zivilisationen, ich sag mal, mit gleicher Wirtschaft oder sowas und dann gleichzeitig in die Imperialzeit ankommen, dann, denke ich, sieht's schlecht aus für Kumanen, weil die häufig nicht mithalten können. Aber mit dem Wirtschaftsbonus, die sie in den meisten Fällen da haben sollten, und dann eben dem Potenzial, so viele sehr mobile und dann voll geupgradete Einheiten wie eben Husare, Paladine, Steplancer bauen zu können, haben die Kumanen schon eindeutig den Powerspike dann nochmal ein Potenzial, viel Schaden anzurichten. Zumal sie ja auch schon, sobald sie in die Imperialzeit kommen, direkt Siege Ram klicken können, was auch nochmal das Potenzial für so einen vernichtenden Schlag steigert. Und was man auch regelmäßig vergisst einfach, ist, dass die Kumanen auch sehr ordentliche Infanterie haben. Und wenn ich sage sehr ordentlich, dann meine ich voll geupgradet. Das, ja, passt ja irgendwie so gefühlt gar nicht zu deren Identität, der Mobilität. Und stimmt, wegen der Architektur oder sowas hat man da oft das von den Tataren im Kopf, die da in der Richtung ja gar nichts haben. Aber die Kumanen haben voll geupgradete Champions, voll geupgradete Helps und damit auch nochmal gute Option.
Ja. Ich sehe schon, was du meinst. Sie sind jetzt keine Katastrophe hinten raus. Ich glaube, ich hätte trotzdem immer, egal wann, in welcher Situation, lieber Bombard Cannons als Siege Onager. Ich habe das Gefühl, das ist eher so ein, also Siege Onager ist doch eher so ein Teamgame-Ding. Klar, du kannst auch im 1v1 draufkommen, aber dann hat dein Gegner Bombard Cannons und du hast nicht mal Siege Engineers und dann hast du weniger Reichweite. Irgendwie ist es ja ein bisschen blöd, dagegen zu spielen, auch mit Siege Onager. Und es ist halt einfach schweineteuer. Und klar, du hast Steplancer und Husare und Paladine, aber die nehmen mehr oder weniger alle die gleiche Rolle ein. Also sind zumindest Kavallerie. Irgendwie, ich weiß es nicht, mein Gefühl ist, dass die Kumanen hinten, also ich bin nicht so erfahren mit denen, ne? Ich kenne nur die Theorie von den Kumanen. Aber ich habe das Gefühl, die haben eher sowas wie, wenn die nicht gerade auf Kipchaks kommen oder auf Elite-Kipchaks kommen, haben die einen krassen Timer drauf und müssen schauen, dass sie bis dahin das Spiel entschieden haben.
Also insofern entschieden, dass sie eben die genügende Wirtschaft brauchen, um so einen Powerspike ausnutzen zu können. Mhm. Und selbst in länger andauernden Imperialzeitspielen glaube ich, dass Kumanen nicht vollkommen verloren sind. Wobei das immer von der Map abhängt. Ich glaube, auf offenen Karten können Kumanen noch extrem stark sein, weil man da einfach nur mit Helps und Husaren noch auch Post-Imps super viel gewinnen kann.
Ja.
Und auf geschlossenen Karten, da wird es dann eher übel, wenn es drum geht, irgendwie gegen Sifs mit Bombard Cannons zu spielen. Das stimmt schon.
Ja, und du hast halt auch keine Schießpulvereinheiten. Das finde ich halt so schwierig. Das war ja so ein großes Learning von mir. Das ich auch, mittlerweile ist es schon lange her. Aber irgendwann hattest du mir das mal gesagt. Und ich war so ganz baff geworden, als du mir gesagt hast, ja, wenn Kavallerie gegen Kavallerie spielt, dann läuft das in der Imperialzeit im Late Game immer darauf hinaus, solange noch Gold da ist, dass die am Ende gar keine Kavallerie mehr spielen, sondern Gunpowder plus Help. Ne? Das hast du mir irgendwann mal beigebracht. Das war so für mich voll das Ding. Ich dachte, oh, das ergibt so viel Sinn. Und damit wusste ich plötzlich, ich war ja immer super schlechter Imperialspieler, weil ich auch Kavalleriespieler war. Ich bin immer gestorben. Und ich wusste einfach nicht, wie ich diese Transition hinbekomme. Und nach dieser Offenbarung wusste ich das. Und dann kamen die Kuman und haben kein Gunpowder. Und ich dachte mir so, what the fuck, was machen die denn im Late Game, wenn sie gegen andere Kavallerie spielen? Und sie haben ja nicht mal besonders gute Mönche. Also,
ja, das ist auch unangenehm. Immer mein Punkt, warum ich sage, dass Sklaven einfach so eine schlechte Zivilisation einfach sind, weil die das gleiche Problem haben. Du hast kein Gunpowder, du hast kein Bracer. Muss man auch sagen, fehlt Cumans auch, was es nochmal schwerer macht gegen diese Komposition. Cumans haben halt immerhin Hipchecks und damit noch eine ordentliche Fernkampfeinheit. Und sie haben eben das Potenzial. Sklaven haben auch einen Wirtschaftsbonus, ja, aber die Cumans haben eben das Potenzial, noch viel weiter wegzuziehen und dann das Spiel einfach durch Masse zu gewinnen, bevor das überhaupt so weit kommt. Deswegen sind die da schon noch mal meiner Meinung nach ein bisschen besser aufgestellt.
Das sehe ich schon auch. Recht.
Das kann ein Problem sein, wenn die Wirtschaft dann irgendwann gleich aussieht.
Ja, und du hast aber auch gleichzeitig recht. Und ich glaube, das kommt auch so ein bisschen von meinem Mangel an Skill mit den Kumanen, dass ich halt diesen wirtschaftlichen Vorteil gar nicht so krass mit denen aufbauen kann wie gute Cuman-Spieler. Dass sich das für mich einfach nicht so anfühlt im Late Game. Aber gut, schließen wir das damit ab. Wir müssen noch einen ganz kurzen Satz sagen, weil du hast diesen Bonus elegant schon einfließen lassen. Also, dass die Kavallerie schneller ist. Der Bonus funktioniert so, dass das ab der Feudalzeit beginnt und mit jedem Zeitalter 5% Bonus gibt. Dafür haben die Kumanen aber kein Husbandry zu erforschen. Im Effekt bedeutet das, in der dunklen Zeit ist alles ganz normal. Der Scout ist genauso schnell wie andere Scouts. In der Feudalzeit sind Kumanen 5% schneller als andere Zivilisationen. Gestern haben wir ein Spiel gespielt, wo ich die Kumanen gespielt habe. Habe ich es direkt gemerkt. Ich konnte den gegnerischen Scout in der Feudalzeit einfach einholen. Easy peasy. Und hat auch in letzter Konsequenz die Bedeutung, dass ich mir als Kumane einfach in Scout-wie-Scout-Fights entscheiden kann, wann ich den Fight nehme und wann nicht. Ich kann wegrennen. Mein Gegner muss mich verfolgen, wird mich nicht einholen. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Berg finde oder Reinforcements habe und denke, jetzt ist der Kampf vorteilhaft für mich, dann kann ich den Gegner auch in den Kampf zwingen. Und er kommt nicht so leicht davon. In der Ritterzeit ist wieder alles normal, außer dass es halt so ist, als hätte man kostenlos Husbandry bekommen, was ehrlicherweise ein geiler Bonus ist. Ich bin ja einer, der sofort Husbandry klickt in der Ritterzeit und damit auch eine gewisse Zeit lang meine Ritterproduktion blockiere. Und dieses Problem habe ich dann nicht. Plus, ich spare natürlich die Ressourcen. Und in der Imperialzeit hast du dann quasi das Gleiche wie in der Feudalzeit, dass du wieder 5% schneller bist als dein Gegner, wenn er dein Husbandry erforscht hat und damit wieder einfach aussuchen kannst, wann du kämpfst.
Ja, finde ich einen sehr coolen Bonus. Und wie gesagt, ich glaube, der gibt halt den Kumanen in der Imperialzeit nochmal, was Raids oder sowas angeht, einfach so einen Mobilitätsboost, der ihnen über andere Schwächen hinweg helfen kann.
Um die ganzen Zivilisationsboni abzuschließen, sprechen wir noch kurz über den Teambonus. Der sorgt dafür, dass alle Teammitglieder, die Kumanen inklusive, 33% mehr Lebenspunkte auf Palisadenwellen haben. Und wenn man mal ehrlich ist, ist das ein ganz netter Bonus, aber das sorgt immer noch nicht dafür, dass Palisaden besonders toll sind. Im Vergleich zu Steinmauern sind sie halt einfach deutlich die schlechtere Alternative. Sie kosten allerdings nur Holz. Für die Kumanen ist dieser Bonus aber durchaus relevant. Und ich weiß nicht, wie sehr das heutzutage noch gilt, wenn man Fancy mit 17 Pop hochklickt, weil da wird man ja nicht mehr wallen. Zu den Anfangszeiten, als man 2TC-Booms gemacht hat, hat man noch empfohlen, ein bisschen zu wallen. Ne? Und das konnte man halt auch machen, wenn man mit 20 Villager hochgeklickt hat. Heutzutage macht man das natürlich nicht mehr. Aber die Kumanen haben halt keinen Steinwall oder Steintore. Sie haben wie die Goten einfach nur Palisaden zur Verfügung. Und deswegen profitieren sie natürlich deutlich mehr von diesem Bonus, als es vielleicht andere Zivilisationen tun, die früher oder später in Steinmauern investieren müssen. In Zahlen bedeutet das, normale Palisaden kosten 250 Lebenspunkte, in der Feudalzeit wohlgemerkt. Bei den Kumanen, habe ich gerade gesagt, die kosten 250 Lebenspunkte. Sie haben 250 Lebenspunkte, die Kumanen haben 333 Lebenspunkte. Ein Palisadentor kostet 400 schon wieder. Ein Palisadentor hat 400 Lebenspunkte, bei den Kumanen hat es 533 Lebenspunkte. Ist jetzt nicht so krass viel mehr. Und man muss dazu sagen, geschichtlich wurde dieser Bonus ja auch genervt. Das waren mal, was, 50% oder so? Also ein bisschen mehr Lebenspunkte, die sie hatten. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig rekonstruiere, dass dieser Nerf auch dadurch zustande kam, dass man ja früher, später für den 2TC-Boom hochgeklickt hat und gewallt hat und man genau dieses Walling ein bisschen verschlechtern wollte, obwohl sie ja nur Palisaden zur Verfügung hatten, weil dieser 2TC-Boom so extrem stark ist. Und wer weiß, vielleicht ist ja daher auch die Reaktion geworden, okay, jetzt bringen die Walls nicht mehr, also klicken wir noch viel schneller hoch.
Ich glaube, dieses schneller Hochklicken, das wurde einmal entdeckt für die Team-Game-Archer-Meta oder sowas und danach sich überall so verbreitet. Oh, wir können einfach schneller hochklicken und unsere IQ danach anpassen. Und seitdem hat das überall Einzug gefunden. Ich will gar nicht wissen, was wir dahingehend noch alles entdecken werden demnächst.
Ja, so wie du mir letztens ja gesagt hast, hey, mit Scouts Opening gehst du auch nur noch mit 2 auf Holz. Nicht so, nein, warum?
Nichts ergibt mehr Sinn.
Alles spielt sich gleich.
Die eine Konstante in deinem Leben, 3 auf Holz für Scouts, sie ist dahin.
Aber echt, ja.
Ja, gut, das aber ist verrückt.
Damit haben wir diesen Teambonus jetzt auch, glaube ich, abgehandelt.
Ja, ich glaube, der ist am relevantesten auf diesen ekligen geschlossenen Karten im Team, sowas wie Yucatan oder Oasis, wo du dann halt früh schon Walls und dann hast du halt einen Kumanen in der Pocket und dann haben deine Palisaden 33% mehr HP, du hast ein bisschen mehr Zeit, auch noch deine Ico auf der Flanke aufzubauen. Ich glaube, da wird das mal relevant. Im 1v1, wie du gesagt hast, ist es nicht so krass, weil man mit den Cumans üblicherweise einfach nie wallt.
Na gut, dann sprechen wir über die Kumanen, Kipchaks, also ist ja das Gleiche.
Ja, die Unique Unit. Eine Unique Unit, auf die auch schon wieder hier die Namensherkunft, glaube ich, sehr gut hinpasst. Die ist nämlich auch sehr umstritten. Manche Leute sagen, so eine gute Unique Unit, eine der besten im Spiel. Und dann gibt es das Dave-Lager, das einfach sagt, kompletter Müll, zu nichts zu gebrauchen. Warum baust du Kipchaks? Du verlierst damit das Spiel. Ich glaube, so ungefähr reagiert Dave jedes Mal, wenn er diese Einheit spielt oder sieht. Vor allem sieht, er spielt sie ja nicht. Ja, die Kipchaks sind eine Kev-Archer-Einheit mit ein paar Besonderheiten. Zunächst mal haben die wenig Reichweite und die wird in der Imperialzeit auch nicht mehr wirklich besser, denn sie haben ja kein Bracer. Das heißt, die sind für immer gefangen mit ihrer 4er-Reichweite plus 2 durch Botkin, Arrow und Fletching. Dafür teilen die aber ziemlich gut aus. Die haben 4 Base Attack, aber in der Standardvariante schießen sie 2 extra Pfeile mit jedes Mal 3 Pierce Damage und in der Elite-Variante werden es sogar 3 Pfeile mit extra Pierce Damage. Und dass das so geringer Schaden ist, ist erstmal gar nicht so schlimm, denn gerade in der Imperialzeit haben ja sehr viele Einheiten so viel Rüstung, dass Pierce Damage sowieso meistens dann nur noch 1 oder 2 ist, aber der Schaden kann ja nie auf 0 abfallen. Und deswegen haben hier die Kipchaks was ähnliches wie die Chukunus von den Chinesen. Sie machen halt dann letztlich doch noch mit jedem einzelnen Pfeil einen Schaden. Und das eben auch zum Beispiel auf Siege Rams. Und wenn dann so eine Kipchak-Horde beginnt auf so Siege Rams drauf zu schießen mit dem Pfeilregen, der sich da ergibt, dann gehen die sehr schnell down. Und das macht diese Einheit sehr, sehr einzigartig. Gleichzeitig ist sie aber extrem fragil. Die Standardvariante hat 40 HP, die Elite-Variante 45. Da kommt dann natürlich jeweils nochmal Bloodlines drauf. Aber trotzdem, das ist halt einfach nichts. Die werden von geringen Archer-Massen oder gerade sowas wie Mangen und Onagern einfach sofort gewone-shottet. Also mit dieser Einheit muss man super gut aufpassen. Vor allem, weil man halt jedes Mal auch so nah ran muss, um überhaupt Schaden machen zu können. Die können super stark sein, aber die können auch sehr schnell einfach komplett verschwinden.
Ja, das spaltet ja auch die Lager. Also das ist ja auch Daves Hauptargument gegen die Kipchaks, dass die einfach sofort sterben, wenn da irgendwas trifft. Und die Profis, die sie benutzen, sagen, ja, aber nicht mit meinen Händen. Ich lasse sie halt nicht sterben. So einfach ist die Geschichte. Das ist natürlich für uns Normalsterbliche noch mal eine andere Geschichte. Ich glaube, einen wichtigen Punkt gibt es noch bei den Kipchaks, oder vielleicht zwei. Erstens, die sind auch von diesem Geschwindigkeitsbonus betroffen. Also in der Imperialzeit sind sie auch noch mal ein bisschen schneller. Plus, ich habe es mir jetzt zur Eigenart gemacht, wenn wir über irgendwas, was mit Cav-Archer-artigen Unique-Units sprechen, und ich glaube, jetzt haben wir alle durch, habe ich mich immer kurz mal in den Szenario-Editor gesetzt und habe mir da ein paar Einheiten hingelegt und habe geguckt, wie es ist, mit denen zu schießen. Und ich finde, Kipchaks fühlen sich einfach wunderbar an. Obwohl die ja diese komische Animation haben, ne? Also mit diesem Dreier-Schuss.
Ja.
Merkst das fast nicht. Also es irritiert gar nicht so sehr, finde ich. Und es fühlt sich einfach, ohne dass ich irgendwelche Zahlen kenne, sehr, sehr schön responsiv an. Ich habe das Gefühl, ich kann mit denen gefühlt doppelt so schnell schießen wie mit normalen Cav-Archern.
Das ist auch
richtig,
immer,
richtig tolles Gefühl.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt, was diese Kipchaks so beliebt macht, dass sie sich einfach gut anfühlen und dass sie, wenn man geklickt hat, auch so ziemlich direkt schießen und nicht wie normale Cav-Archer diesen ewig langen Delay haben und sich alles ganz schrecklich anfühlt. Das ist ein sehr guter Punkt. Und das macht natürlich das Micro mit denen noch mal leichter, was dann eben die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht.
Ja, ja.
Und mit normalen Kev-Archer hat man immer dieses, ich habe jetzt geklickt, oh, da kommt der Mangenschuss. Aber ich warte jetzt auch schon noch, bis die tatsächlich geschossen haben mit dem Split. Oh, alle tot.
Ja, deswegen kann ich so schlecht mit Kev-Archern umgehen. Ich drücke einfach zu schnell. Und dann ziehen die den Bogen, aber sie schießen ihn nie ab, den Pfeil. Ach, naja. Ein weiteres Argument für Kipchaks im Vergleich zu Kev-Archern ist auch, dass sie weniger Gold kosten, deutlich weniger Gold. 35 Gold pro Kipchak, während normale Kev-Archer 60 Gold kosten und damit fast das Doppelte. Dafür kosten sie natürlich mehr Holz, aber das ist ja eher eine Ressource, die man über hat als Gold. Außerdem, wenn man die zur Elite-Variante machen möchte, was man ja durchaus will, schon allein wegen dem Bonus, dass sie eben dann 3 Geschosse statt nur 2 abfeuern, das kostet auch kein Gold, sondern nur Holz und Nahrung und macht damit das Elite-Upgrade sehr, sehr affordable und lukrativ.
Ja, am Anfang der Imperialzeit weiß ich noch nicht ganz, ob das wahr ist, weil ich sag ja immer, Leute überschätzen oftmals den Wert von Gold, so gerade im Lauf der Ritterzeit, wo man ihr Gold schneller sammeln kann als anderes. Und auch am Anfang der Imperialzeit, glaube ich, wird es einem fast schwerer fallen, diese, gerade mit einer Zivilisation wie der Kumanen, wo man ja so viele Felder die ganze Zeit platzieren möchte, da kann es einem schwerer fallen, diese Trash-Ressourcen zusammen zu bekommen. Aber ich glaube, wenn es eine Zivilisation gibt, die das gut zusammenbekommt, dann sind das wahrscheinlich die Kumanen. Weil man oftmals, je nachdem, wie gut man geboomt ist, am Anfang der Imperialzeit auch schon ausgeboomt sein kann. Also man baut dann sowieso keine Villager mehr und dann kommen diese 1100 Nahrung doch ganz gut zusammen.
Das denke ich auch. Und man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, die Elite-Upgrades für Unique-Units sind sowieso Upgrades, die sich selten fließend in die normale IQ einbauen lassen, sondern man hört das ja immer, oh, der Pro XY spart gerade auf das Elite-Upgrade. Mhm. Das ist ja eher die gängige Art und Weise, das zu machen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass du dann in der Zeit halt eben nicht Gold sparen musst, sondern andere Ressourcen. Gerade so etwas wie Holz ist ja auch eine Ressource, die, je später das Spiel wird, auch als erstes eigentlich mitverkauft wird. Weshalb dann die Holzpreise, wenn du es dir irgendwie kaufen müsstest, aus irgendeinem Grund, dann verhältnismäßig
gut sind.
Also ich sag jetzt nicht, dass man sich dieses Upgrade kaufen sollte. Ich sag nur, es ist halt einfach ein bisschen leichter zu bekommen als eins, das Nahrung und Gold kostet.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, damit wäre über die Kipchaks, glaube ich, alles gesagt. Also es ist eine Einheit, die sehr viel Spaß machen kann, die aber auch sehr schnell einfach von der Map verschwindet, wenn man mal kurz nicht hinguckt. Dementsprechend würde ich damit vorsichtig sein. Es ist aber auch eine Einheit und da muss man vorsichtig sein, wenn man gegen Humans spielt. Wenn man irgendwie seinen Push gemacht hat gegen die 2TCs und der Cuman hat dann ein Castle gebaut, um sich zu verteidigen und hat da 5-6 Kipchaks rausgebracht und man selber hat natürlich dahinter nicht die super Eco, um jetzt auf Skirms oder Archer oder sowas zu wechseln. Diese paar Kipchaks können einem alles zusammenräumen, was man in diesen Push investiert hat, außer eben der Burg selbst.
Ja.
Da muss man sehr vorsichtig sein.
Na gut, dann vielleicht zum Schluss. Wo spielt man denn die Kumanen? Also mein Kenntnisstand ist, sie haben ihre Vorzüge und besonderen Strategien sowohl auf offenen als auch auf geschlossenen Maps. Sobald Wasser involviert ist, sieht man die Kumanen eigentlich nie in den Drafts, weil sie halt auch nichts haben, was für zum Beispiel hybride Karten irgendwie von Vorteil ist. Der 2TC-Boom ist da so eine Sache, dadurch, dass man ja auf hybriden Karten dann halt auch gerne mit einem Dock spielt, das passt nicht zum 2TC-Boom. Und wird da auch nicht ganz, aber so ein bisschen ausgeglichen. Auf Wasser ist ihr Tech-Tree eine Katastrophe. Ihnen fehlen sämtliche relevanten Technologien in der Imperialzeit. Sie haben keinen Bracer, was ja für Galeeren ein wichtiges Upgrade ist. Man will auf keinen Fall mit denen auf Wasser spielen. Sie haben ja schon eine sehr klare Fokussierung auf Land und insbesondere auf Kavallerieeinheiten.
Ja, deswegen würde ich auch sagen, je geschlossener die Map, desto interessanter werden Humans, weil man diesen Boom einfach gut durchziehen kann. Und ich glaube aber, am besten sind sie womöglich auf diesen Maps, die vielleicht gar nicht so komplett geschlossen sind wie Arena, sondern wo man eben, ja wie auf Oasis oder sowas, selbst wallen muss. Dann hat man erstmal den Bonus von diesen Palisaden, die das eigene Team dadurch ein bisschen sich angenehmer verteidigen kann. Und es fällt danach aber auch leichter, diesen Power Spike, den man bekommt, ein bisschen umzuwandeln, weil die anderen Civs nicht auch einfach mitboomen können oder das Spiel zwangsläufig so spät wird, dass dann vielleicht doch alle wieder relativ gleich auf sind sondern mit den Kumanen kann man dann wirklich mit einem starken Push relativ schnell da durchgehen, wenn man dieses Timing hinbekommt. Das geht, glaube ich, auf diesen geschlossenen, aber eben nicht von vornherein gestonewallten Karten am besten. Und auf einer gestonewallten Karte mit Fortress sind, gerade wenn man es im Regicide spielt und mit Castle und schon ein paar mehr Villagern und sowas startet, da sind die Cumans, glaube ich, unangefochtene Nummer 1, einfach weil man so schnell auf diesen 2TC-Boom kommt und der absolut sicher ist.
Also insgesamt haben wir es hier mit einer Zivilisation zu tun, die wirklich ganz spezifische, für sie einzigartige Spielstile, Strategien dank ihrer Zivilisationsboni, insbesondere dem 2TC-Boom, eben ermöglichen. Ich habe sie vorhin als eine Zivilisation der Extreme beschrieben und das durch alle Zeitalter auf unterschiedliche Art und Weise hinweg. Es ist eine anspruchsvolle Zivilisation, die schwer zu lernen und vielleicht auch schwer zu meistern ist. Vielleicht auch so eine High-Risk, High-Reward-Zivilisation, ja. Weil wenn man es richtig, richtig gut kann, dann ist es halt extrem schwer, sie auch dabei aufzuhalten. Aber es ist halt gleichzeitig sehr schwer. Man muss bei diesen ganzen Geschichten ja bedenken, so ein 2TC-Boom, ne, der klingt toll, aber der ist gerade für Anfänger nicht leicht. Du brauchst ja ein tolles Makro, du brauchst tighte Build-Orders, um überhaupt dorthin zu kommen. Und dann musst du ja dauerhaft es schaffen, keine Idle Villager zu haben, nicht an der Aggression des Gegners zu sterben, zu antizipieren, was in der Ritterzeit kommt. Also es ist nicht so einfach, dass man 2 TCs baut und die ganze Zeit Villager spammt. Und je stärker ein Spieler ist, desto mächtiger scheinen die Kumanen zu werden.
Ja. Und jetzt merke ich gerade, du bist dabei, die Unique-Tags zu übergehen. Du möchtest das hier, glaube ich, schon gegen Ende führen.
Ach meine Güte, du hast ja recht. Wir haben noch nicht mal über die Unique-Tags gesprochen. Ich war hier schon am Resümieren.
Ja, ja, ich weiß. Aber das hat auch einen Grund, dass du die übergehen möchtest. Denn die Kumanen haben jetzt nicht die allerbesten aller Unique-Tags. Wir haben im Castledge Step Husbandry. Dadurch werden die Scoutline, Step Lancer und auch Kev Archer, damit auch die Kipchaks, weil sie Kev Archer sind, 100% schneller gebaut. Das ist eine dieser Technologien, wo man oftmals das Argument machen kann, ja, bau halt mehr Ställe und dann sparst du dir diese Technologie. Man kann nicht mal das Argument bringen wie bei den Franken, dass dir die Gebäude schneller arbeiten und man dann auch schneller erforschen würde. Deswegen ist das eine Technologie, die ist nett zu haben, aber das ist keine, wo man sagt, so, die hat mir jetzt das Spiel gewonnen. Denn wie gesagt, andere Zivilisationen können das theoretisch mit mehr Gebäuden ausgleichen. Wenn man auf Kipchaks gehen möchte allerdings, dann lohnt die sich. Denn Castles hat man ja regelmäßig nicht in der Masse. Und um die dann schneller bauen zu können, da würde ich diese Technologie auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten fürs Late Game dann. Ich habe ja gerade schon gesagt, der Hussar-Spam der Kumanen ist nicht zu verachten wegen der Wirtschaft, weil sie schneller sind. Und hiermit dann noch die tatsächlich schneller bauen zu können auch, ist wirklich eine Situation, die einem dann eben über die ansonsten vielleicht nicht so tollen Optionen hinweghelfen kann, wenn das ganze Spielfeld einfach konstant voll mit Husaren ist, denen der Gegner auch kaum hinterherkommen kann. Insofern, das wären so meine zwei Einsatzbereiche für diese Technologie.
Ich glaube, das sind auch die einzigen zwei.
Ja, und dann haben wir noch eine der wohl nutzlosesten Technologien oder nutzlosesten Unique-Tags im Spiel mit Cuman Mercenaries. Die gibt nämlich jedem Teammitglied 5 kostenlose Elite-Cap-Jacks pro Burg. Und jetzt hat man erstens schon mal meistens nicht so viele Burgen, dass man dadurch eine Armee aufs Feld bekommt. Und zweitens hat man dann unter Umständen wahrscheinlich auch nicht die Upgrades, die man dafür braucht. Und dann hat man da irgendwie so 15, 20 Elite-Cap-Checks rumstehen, die man aber nicht mal so richtig mit dem Rest der Armee zusammen micron kann. Wenn man auf normale Archer geht, dann hat man zwar Upgrades, aber dann sind die hier schneller und schießen dafür nicht so weit. Mit Kev-Archern hat man auch das Reichweitenproblem, außerdem schießen die nicht gleich schnell. Wenn man ansonsten auf Nice geht, ergibt es überhaupt keinen Sinn. Das ist einfach eine Unique-Tech, die hat keinen Einsatzbereich.
Außer halt im nicht-kompetitiven Spiel. Da ist bestimmt cool.
Ja.
Ne? Also, wenn du da dein Einheitenlimit damit sprengen kannst, ist schon nett. Aber das ist auch alles. Und dafür Geld auszugeben als Commander oder Ressourcen auszugeben, ergibt halt schlichtweg keinen Sinn.
Nee.
Es ist aber so, das war doch früher anders, oder? Also früher hat man doch nur von diesem Bonus profitieren können, als man sich die auch noch selber entwickeln musste und es irgendwie 20 waren insgesamt oder was das war.
Boah, das weiß ich nicht
Dass mehr. Man da selbst in der Imperialzeit sein musste. Und ich glaube, jetzt kriegst du die auch, wenn du selbst noch in der Ritterzeit bist und dein Teammate aber, oder dein kumanisches Teammate dann in der Imperialzeit diese Technologie erforscht hat.
Ja, in der Ritterzeit werde ich bestimmt sehr viele Burgen haben und sehr viel von 5
Schießern. Ich weiß. Ich wollte nur mal sagen, dieser Bonus, ja, der wurde ja von einer Sinnlosigkeit in eine noch gefühlt größere Sinnlosigkeit verändert. Weil früher konntest du wenigstens sagen, naja gut, dir kriegt jemand halt pauschal einfach seine 20 Kippchecks, ne? Und dann hast du wenigstens eine Masse. Aber so kriegst du dann, wenn du eine Burg da stehen hast, 5 Stück. Mit 5 Stück kannst du halt wirklich gar nichts anfangen.
Ja.
Und als ob du da jetzt irgendwie deine 4 Burgen da rumstehen hast. Das ist selten der Fall. Und wenn, dann machen diese 20 Kippchecks dann wahrscheinlich auch, also ist egal. Du hast ja gesagt, es ist
ja. So, und bevor wir das Ganze beenden, noch ein kleiner Net-to-Know-Fact. Und zwar, die Kumanen sind tatsächlich
Net-to-Know?
Yes!
Das passt so sehr zu dem Denglisch dieses Podcasts.
Ja, die Kumanen sind tatsächlich die einzige Zivilisation, die Zugriff auf Kamele, aber keine Heavy Camels hat.
Ja, mega sinnlos.
So, und damit, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen hierzu habt, wenn ihr einen Einsatzbereich für die Cuman Mercenaries gefunden habt, dann teilt uns das bitte auf Discord mit. Ihr habt gemerkt, wir haben sehr viel zu den Cumans zu sagen. Wir haben uns da ein bisschen kürzer gefasst, nachdem wir 40 Minuten nur über Town Center gesprochen haben beim Rest. Diskutiert gerne über das alles mit uns auf Discord, da freuen wir uns sehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss.